Ich glaube, prinzipiell muss man sagen, dass wir einfach grundlegend verkörperte Wesen sind und man das nicht aussparen kann, was de facto in sehr, sehr vielen Texten der politischen Philosophie, die über Gerechtigkeit und Gleichheit nachdenken, der Fall ist, wo ein sehr abstraktes, kantianisches Vernunftkonzept irgendwie angelegt wird, was eben genau diese körperliche Anwesenheit aufeinander ausspart.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute sprechen wir mal wieder, kann man eigentlich sagen, über den Universalismus. Also ja, die Idee, dass alle gleich viel wert sind, die gleichen Rechte haben, dass egal welcher Identität man angehört, das so ist. Das kennt man vielleicht aus der Erklärung der Menschenrechte oder vielleicht auch aus dem Grundgesetz oder aus der Aufklärung oder von Kant. Auch wenn da vielleicht implizit oder explizit schon Aussparungen gemacht wurden, wie meine heutige Gästin vielleicht sagen würde, denn die hat gerade ein Buch dazu veröffentlicht und denkt darin, Universalismus und Gleichheit nochmal neu. Es heißt Universalismus von unten, eine Theorie radikaler Gleichheit. Und ich freue mich sehr, mit ihr darüber zu sprechen. Hallo Jule Govrin.
Hallo, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke fürs Kommen. Du bist Philosophin und politische Autorin, Gastprofessorin für Philosophie an der Universität Hildesheim, hast auch Begehren und Ökonomie, eine sozialphilosophische Studie, veröffentlicht, dann Politische Körper von Sorge und Solidarität und Begehrenswert, erotisches Kapital und Authentizität als Ware. Die erste Frage ist hier immer so ein bisschen so eine persönliche. Wie bist du vielleicht zu diesem Cocktail gekommen im Leben aus Philosophie, Sozialem, Ungleichheit, Ästhetik vielleicht auch noch? Das sind ja sehr viele verschiedene Themen.
Ich glaube, in meiner Perspektive, wenn man so mittendrin ist, ergänzt sich das alles sehr gut, weil ich eben Philosophie ausgehend von verbundenen Körpern betrachte, als Sozialphilosophie, die aber eben dann bei Körperlichkeit ansetzt und somit sich öffnet hin zu einer politischen Ästhetik. Dazu gekommen bin ich schon, also wenn ich diese Linie wirklich zurückdenke, ohne dass es dann so stringent war, wie es sich im Nachhinein irgendwie darstellen mag. Ich habe schon im Studium mich sehr, sehr viel mit Körpern auseinandergesetzt, also auch ausgehend von feministischer Philosophie, Queer Theory, wo ja Körperlichkeit eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und der Körper ist ähnlich wie andere Themen, mit denen ich mich befasst habe, wie Begehren, wie Sorge und Affektivität, ist der Körper gewissermaßen flüchtig, er ist schwer greifbar. Ich glaube, das ist ein Grund, warum mich das Thema über die Jahre hinweg immer wieder umtreibt. Und dann gab es die Pandemie, die Corona-Pandemie, und das habe ich zum Anlass genommen, nochmal anders über Körper, ihre Ungleichheit, aber auch Möglichkeiten einer Gleichheit zwischen Körpern nachzudenken, weil der so sehr, sehr stark die Strukturen hervortraten, in denen Körpern ungleich gemacht werden. Also von Arbeitsschutz, Ansteckungsschutz, Form der systemrelevanten Arbeit, der Ausbeutung. Gleichermaßen war es mir wichtig, eben nach Möglichkeiten einer gelebten Gleichheit zu fragen. Das habe ich dann anhand der Corona-Pandemie in politische Körper von Sorge und Solidarität skizziert und habe dann diesen Gedankengang aufgenommen, um das nochmal vertiefter zu betrachten und theoriedichter. Und daraus ist dann eben Universalismus von unten geworden.
Universalismus ist ja so ein Thema, ich weiß gar nicht, wie du das sehen würdest, bei dem man immer das Gefühl hat, einerseits ist es ja so ein bisschen out, weil wir in einer Welt von großen Partikularinteressen irgendwie leben, auch einer Welt, in der irgendwie Identität wichtig zu sein scheint. Es gab ja dieses Buch von Omri Böhm, Radikaler Universalismus, das wir hier auch im Special, im Lesekreis besprochen haben und wo uns so ein bisschen, also wir so ein bisschen das Gefühl hatten, es ist eigentlich seltsam, dass Böhm in dem Buch so den Universalismus gegen die so in Anführungsstrichen Wokeness irgendwie gefühlt so ins Feld führt oder sowas, wo wir immer schon bei der Lektüre so dachten, ergibt das eigentlich so Sinn, das zu machen? Oder sind nicht ja so woke Kämpfe, wenn man die nennen will, nicht auch welche, die eigentlich eine universalistische Idee eigentlich so dahinter haben? Warum bringst du denn jetzt diesen Universalismus eigentlich wieder mit, und ist das Thema gerade on vogue oder gerade irgendwie nicht?
Es gibt auf jeden Fall gerade eine verstärkte Debatte um Universalismus, was meiner Meinung nach auch damit zu tun hat, dass wir in Zeiten von zunehmender Ungleichheit, von Verwerfung leben, von wirklich aggressiven Angriffen auf die Menschenrechte von Seiten autoritärer Kräfte. Und deshalb die Suche und die Sehnsucht nach Universalismus umso dringlicher oder ist. Und wir natürlich auch umso stärker die Menschenrechte verteidigen müssen. Und nochmal auf Omri Böhm einzugehen. Es gibt ja in der Tat gerade eine relativ breite Debatte um Universalismus im letzten Jahr, die mir, als ich natürlich angefangen habe zu schreiben, hat sich das natürlich noch nicht so stark angedeutet. Und ich fand es jetzt aber interessant. Ich finde, Omri Böhms Buch ist wahnsinnig gut geschrieben, wobei ich ihm mit seiner kantianischen Argumentation nicht folgen würde. Ich fand es aber bei dem Buch interessant, dass er einerseits, finde ich, dann eine relativ verkürzte Kritik irgendwie quasi an vermeintlichen woken Identitätspolitiken hat, an linken Identitätspolitiken, aber dann gleichermaßen zu einer Universalismuskonzeption, wenn er sie auf politische Kontexte anwendet, kommt, die sehr Universalismus ausgehend von Gleichheit, von Differenz zu denken versucht. Das heißt, obwohl ich ihm bei dem gesamten Argumentationsverlauf nicht zustimmen würde oder da anders argumentieren würde oder anders argumentieren in dem Buch, kommt am Ende diese Sehnsucht nach einem Universalismus bei uns beiden zu tragen, Universalismus aufbauen auf Differenz zu denken. Und du hast es schon angedeutet, ich finde auch die Gegenüberstellung von linken Identitätspolitiken und sogenannter Wokeness in Anführungszeichen und Universalismus sehr schematisch. Ich würde sagen, dass Identitätspolitiken, oder es ist ein schwieriger Begriff, aber dass beispielsweise feministische, antirassistische, queere Politiken ja durchaus einen egalitären Gehalt bergen, indem sie eben Gleichheit und Gerechtigkeit einfordern. Und genau das versucht mein Begriff des Universalismus von unten zu fassen. Und er versucht gewissermaßen die transversalen Linien zwischen verschiedenen sozialen Kämpfen in den Blick zu bekommen und dann eben zu zeigen, wie jetzt beispielsweise CSDs in Brandenburg, die sich irgendwie massiv irgendwie gegen Angriffe von Rechten setzen, auch als universelle Politiken zu verstehen sind, und egalitäre Politiken oder beispielsweise Black Lives Matters oder Fridays for Future, weil sie alle auf die eine oder andere Art und Weise für Gleichheit eintreten.
Ja, das fand ich nämlich dann genau den spannenden Anknüpfungspunkt, als ich begonnen habe, dein Buch zu lesen, nach der Böhm-Lektüre. Du hast jetzt viele Sachen schon angesprochen, wie das auch im Buch aufgebaut ist. Also du fängst mit den Körpern, mit diesem Körperthema an und setzt dich damit auseinander. Was für Körperbilder gab es eigentlich so in der Geschichte des Denkens, aber auch was ist das vielleicht Problem mit der Körperlichkeit? Dann gehst du über die Ökonomie und fängst dann auch über Schuldsysteme und so weiter zu reden. Und dann gibt es diesen großen Teil über Gleichheit und dann über Universalismus. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen, wie ist dieser Aufbau entstanden oder diese Bewegung, die du in dem Buch machst?
Ja, diese drei Teile Körper, erstens Körper, zweitens Ökonomie, drittens Gleichheit, sind natürlich eine Gliederung, die nicht strikt thematisch voneinander trennt, weil natürlich irgendwie die Themen von Körper, Ökonomie und Gleichheit irgendwie quer durch das ganze Buch ineinander verflochten sind. Und dennoch ging es mir darum, im ersten Teil erstmal in die Geschichte zu gehen und in die europäische Philosophiegeschichte und Ideengeschichte, um zu schauen, wie Körperlichkeit gedacht wird. Denn Körper sind natürlich irgendwie erstens nicht naturgegeben und sie sind eben auch, wie wir körperlich erfahren, wie wir Körperlichkeit unsere Körper selber wahrnehmen, wie wir über Körper denken, ist ja nicht festgeschrieben, sondern ändert sich geschichtlich. Und das hat mich interessiert, wie Körper in Differenzzuschreibung zugewiesen werden in der europäischen Aufklärungsphilosophie und dadurch Körper ungleich gemacht werden, auf symbolischer, aber eben in zweiter Hinsicht auch in ökonomischer Hinsicht. Und von diesem ersten, sagen wir mal, körpergeschichtlichen, ideengeschichtlichen Teil gehe ich dann über in die Gegenwart, wo ich Ökonomie oder einen Vorschlag mache, Ökonomie als Körperökonomie zu begreifen oder den Kapitalismus als differenzielle Körperökonomie, der Menschen in verschiedenem Maße ausbeutet und das auch eben entlang von Differenzzuschreibungen, wie irgendwie durch vergeschlechtliche Sorgearbeit, die abgewertet wird und prekarisiert wird oder migrantisierte Arbeit. Das heißt, da schaue ich mir sehr, sehr stark an, wie Körper ungleich gemacht werden oder wie Menschen ungleich gemacht werden und sich das irgendwie körperlich niederschlägt. Da schaue ich mir dann beispielsweise, also als Beispielsfall eben Schuldenpolitik und Austeritätspolitiken an, weil eben Verschuldung, ob staatliche oder private Verschuldung, sich eben nicht gleichermaßen auf alle Menschen auswirkt. Und dann nehme ich quasi diese negative Hintergrundfolie der Ungleichmachung von Körpern als Anlass, um dann im dritten Teil mich der Frage der Gleichheit zu widmen. Und zu fragen, wie man Gleichheit nicht als fernes, abstraktes Ideal denken kann, sondern eben als eine gelebte Praxis, eine prekäre Praxis, als etwas, das wir beständig miteinander herstellen und schaue mir da dann auch Praxisformen an der gelebten solidarischen Sorge, ob in Protestbewegungen, in Kommunalpolitiken, in Gesundheitspolitiken, um ein Stück weit zumindest zu umreißen, wo wir eben ein Wissen um diese gelebte Gleichheit schon in der Gegenwart finden.
Können wir mal vielleicht bei den Körpern bleiben, bei diesem ersten Teil? Wie hat sich denn das Denken über Körper verändert, philosophiegeschichtlich oder ja, in der Geschichte des Denkens?
Das ist eine riesige Frage, die ich in ganz
Ja.
Schöpfen beantworten kann. Aber man sieht gewisse, sagen wir mal, in der Philosophiegeschichte und dann später in der europäischen Ideengeschichte, sieht man gewisse Linien, Denklinien, die sich fortsetzen, auch wenn sie sich natürlich beständig wandeln. Und es gibt beispielsweise Zuschreibungen an Körper, wo die Körper der einen, also der, sagen wir mal, der Mächtigen und dann ab der Aufklärung der weißen bürgerlichen Männer, diese Körper werden als selbstgenügsam gerahmt. Sie werden als autonom gerahmt in der Idee des autonomen Individuums und ihnen wird ein symbolischer Überschuss zugesprochen. Das heißt, sie werden ein Stück weit treten sie in ihrer Körperlichkeit zurück oder die Körperlichkeit von ihnen tritt in den Hintergrund. Während eben andere Menschen, die von Differenz markiert sind, wie Frauen, Menschen in den Kolonien in der Aufklärung, Menschen mit Behinderung, jüdische Menschen, queere Menschen, armutsbetroffene Menschen, die werden, also die erhalten diesen Körper symbolischen Überschuss nicht. Ihnen wird irgendwie ein Stück weit das Vernunftvermögen abgesprochen und sie werden so, ihnen wird ein Übermaß an Körperlichkeit und Naturnähe zugesprochen. Das sehen wir in der Aufklärung, in den Differenzdiskursen sehr, sehr deutlich. Deutet sich auch schon davor irgendwie an, aber das würde jetzt, glaube ich, einen zu weiten Bogen schlagen. Und wir sehen in der Aufklärung, dass einerseits dieses Prinzip der Gleichheit hochgehalten wird, aber diese Sphäre der Gleichen unter Gleichen wird eben beschränkt auf weiße bürgerliche Männer. Und das erfolgt eben durch diese Differenzdiskurse, die manchen Menschen eben das Vernunftvermögen absprechen. Und dadurch sehen wir, dass sich unterhalb von diesem Prinzip der Gleichheit eine Körperordnung der Ungleichheit erstreckt, die durch symbolische Abwertung, aber eben auch durch ökonomische Ausbeutung bestimmt ist.
Ist das denn, wenn wir das heute uns anschauen, philosophisch denn ein Problem für die Ideen der Aufklärung an sich? Weil wenn man jetzt sagen kann, weiß ich nicht, wenn die Aufklärung sagt, alle Menschen sind gleich, aber wir wissen, damals waren da nur weiße Männer mit gemeint, dann könnten wir das ja wie so bei Bruchrechnungen so rauskürzen einfach und sagen, ja gut, das wollen wir aber nicht mehr. War doch trotzdem gut, was die da gesagt haben. Das ist ja auch, was man bei Kant zum Beispiel, wo auch immer, es heißt, Kant großer Rassist gewesen, so sich auch rassistisch geäußert, aber der kategorische Imperativ ist davon ja mehr oder weniger frei.
Ja, wir sehen bei verschiedenen Denkern der Aufklärung, wie Körperlichkeit behandelt wird oder wie sie nicht behandelt wird, dass das schon in sich in der Konzeption problematisch ist. Also ich könnte jetzt mal vier kleine schematische Beispiele anbringen. Einerseits Hobbes in seiner Beschreibung von Naturzustand, da ist Körperlichkeit und Verwundbarkeit sehr, sehr präsent. Aber Hobbes fasst eben Menschen in so einem atomistischen Wettstreitverhältnis, in einem Konkurrenzverhältnis. Und das ist sehr vom Besitzindividualismus seiner Gegenwart geprägt und schlägt dann irgendwie auch eine Eigentumsordnung vor durch den Leviathan, die Ungleichheit weiter vertiefen würde. Und hat sich auch dafür ausgesprochen, dass beispielsweise Menschen in Arbeiterinnen in Zwangsarbeitsstätten irgendwie untergebracht werden sollten. Das bei Hobbes. Dann bei Locke sieht man natürlich die wirklich wichtige Figur, oder die wichtige Prämisse, dass Menschen über ihren eigenen Körper verfügen sollten. Also die Idee der Selbstbestimmung über den eigenen Körper, die ja angesichts irgendwie quasi der Aristokratie, der Monarchie, der Leibeigenschaft total wichtig ist. Und also eine Abgrenzung gegenüber der Feudalherrschaft und eine wahnsinnig emanzipatorische, egalitäre Idee. Und dieses Paradigma der Selbstbestimmung als Paradigma der europäischen Moderne ist ja Selbstbestimmung ist ja wahnsinnig wichtig, das müssen wir ja politisch irgendwie unbedingt verteidigen. Nur Locke klammert das dann irgendwie im nächsten Schritt ein und schreibt, dass es auch durchaus aber Menschen gibt, über deren Arbeitskraft man verfügen kann. Und das macht er im Kontext in Bezug auf die Kolonien, weil er sagt, naja, die Menschen dort irgendwie würden das Land nicht irgendwie nach europäischen Eigentumsverhältnissen bearbeiten und deshalb über sie legitimierter Landraub. Das heißt, diese Figur des Selbstbesitzes am eigenen Körper verklammert irgendwie Eigentumsrecht und Körperlichkeit auf eine sehr problematische Art und Weise, weil am Ende dann die Unterscheidung rauskommt, dass es eben verfügende Körper, Eigentumskörper gibt und dann aber eben verfügbare Körper, deren Arbeitskraft ausgebeutet werden kann. Dann sind bei Rousseau ist der Körper irgendwie auch noch sehr präsent. Allerdings ist dieser Körper, der ist sehr selbstgenügsam geprägt. Also da ist diese Idee vom irgendwie quasi resonierenden, empfindsamen Individuum, der Mensch, der irgendwie eskapistisch in die Natur zurückzieht. Und das ist natürlich eine Idee, dass Menschen irgendwie auch selbstgenügsam, autonom, unabhängig sind und frei von jeglicher Sorgebedürftigkeit. Und das ist eine Idee oder eine Figur von Körperlichkeit in ihrer Selbstgenügsamkeit, die sich irgendwie quer durch die Aufklärungsphilosophie ziert, die natürlich verschleiert oder ausblendet, dass Menschen abhängig voneinander sind, dass sie sorgebedürftig sind und halt ganz bewusst auch ausklammernd, also aus der Position von irgendwie bürgerlichen Philosophen geschrieben ist, die natürlich versorgt werden durch die Schattenarbeiten der Frauen im Haushalt, aber auch durch die Schattenarbeiten der Menschen in den Kolonien. Und diese Ausbeutungsverhältnisse werden eben systematisch ausgeklammert. Und dann nicht zuletzt Kant. Ja, bei Kant ist es so, dass das Subjekt, also das Vernunftsubjekt, weitgehend entkörpert erscheint. Das ist an und für sich ja schon mal ein wenig problematisch, weil Menschen nur ein grundlegend verkörperte Wesen sind. Aber so wichtig natürlich irgendwie quasi die Idee der Vernunft, das ist bei Kant, du hattest es auch im Vorfeld schon angedeutet, ist dieser Vernunftbegriff ja so aufgebaut, wenn man jetzt beispielsweise seine anthropologischen Schriften hinzuzieht, dass ein Großteil der Menschen irgendwie von der Sphäre der Vernunft ausgesperrt werden, weil ihnen eben unterstellt wird, sie würden kein Vernunftvermögen besitzen, sondern wären naturnah und werden damit auf ihre Körperlichkeit reduziert. Das betrifft im besonderen Maße bei Kant Menschen in den Kolonien. Also es ist einfach eine wahnsinnig starke Form der rassistischen Ausschlüsse, die Kant da irgendwie betreibt. Und gleichermaßen bezieht er sich auch durchaus auf Frauen, die nicht voll vernunftsfähig wären.
Und deswegen würdest du aber nicht sagen, dass alle diese Theorien von denen, also das, wie du auch bei Locke meintest, ne, also die Selbstbestimmung, dass man die braucht, oder bei Kant vielleicht, dass wir Vernunftsobjekte sind und sowas, dass man die jetzt wegschmeißen kann, weil sie diese Einschränkungen haben, dass Menschen nicht mitgedacht werden, beziehungsweise sogar sich aktiv gegen deren Bedürfnisse quasi in Stellung gebracht wird.
Naja, ich glaube, dass man natürlich irgendwie quasi die Aufklärungsphilosophie in ihren Ausschlüssen aufzeigen und umarbeiten muss, aber natürlich müssen wir nicht vollends irgendwie quasi das Kind mit dem Bade ausschütten. Und gerade Ideen wie Selbstbestimmung, wie Gleichheit und Universalismus sind natürlich politisch total tragend, oder eben die Menschenrechte. Ich denke allerdings auch, gerade was Gleichheit und Selbstbestimmung und Universalismus angeht, dass man sich von der Idee lösen muss, dass es europäische Erfindungen der Aufklärung sind. Also egalitäre Praktiken, universelle Ideen irgendwie finden sich quer durch alle Epochen und Kulturen. Das ist keine rein genuin europäische Erfindung. Aber ja, was die Aufklärung angeht, ich glaube, man muss dann dezidiert ambivalentes Verhältnis zur Aufklärung prägen, dass man einerseits oder haben, dass man einerseits eben den egalitären, emanzipativen Gehalt herausarbeitet, aber gleicher eben meistens eben auch die anti-egalitären Züge und Tendenzen herausarbeitet und darauf hinweist und dementsprechend die Ideen irgendwie wandelt. Was ja geschieht in einer wirklich sehr, sehr langen Linie der Aufklärungskritik.
Wieso ist dir dieser Körperbegriff eigentlich so, so wichtig? Also man kann das Thema ja auch Gleichheit, Menschenrechte ohne diesen expliziten Körperbegriff vielleicht argumentieren. Aber du suchst ja die Ideengeschichte richtig ab danach, auch also weil dir das wichtig ist, aber auch wie wurde eigentlich über Körper gedacht? Oder würdest du sagen, nee, wir können das eigentlich gerade nicht denken, alles ohne den Körperbegriff?
Naja, mir war es in der Tat wichtig, eine materialistische Theorie der Gleichheit zu entwerfen, also im doppelten Sinne materialistisch, weil es mir schon darum geht, dass es in ökonomischer Hinsicht, dass Menschen irgendwie minimale egalitäre Grundbedingungen haben sollten, was ja de facto in der bestehenden Lage der Welt nicht der Fall ist. Und in zweiter Hinsicht irgendwie materialistisch, weil ich eben beim Körper beginne. Ich glaube, prinzipiell muss man sagen, dass das wir einfach grundlegend verkörperte Wesen sind und man das nicht aussparen kann, was de facto in sehr, sehr vielen Texten der politischen Philosophie, die über Gerechtigkeit und Gleichheit nachdenken, der Fall ist, die sehr, wo ein sehr abstraktes, kantianisches Vernunftkonzept irgendwie angelegt wird, was eben genau diese körperliche Angewiesenheit aufeinander ausspart. Und es gibt natürlich aber eben eine ganz andere oder ganz andere Strömung, sowohl in der Philosophiegeschichte mit beispielsweise Spinoza, aber eben auch in der feministischen Philosophie, die grundlegend irgendwie vom verkörperten Dasein von Menschen ausgehen. Und das ist in der Tat die Theorieströmung, die ich für sehr, sehr wichtig halte, weil da eben Menschen nicht als autonome Individuen gedacht werden, sondern in ihrer grundlegenden Abhängigkeit voneinander. Und ich glaube, da kommen wir wesentlich weiter, einerseits um bestehende Ungleichheit zu begreifen, andererseits aber eben auch um zu fragen, wie wir uns miteinander egalitär organisieren können. Nicht als freischwebende Individuum, sondern eben als grundlegende soziale verkörperte Wesen.
Dieses Verkörperte, das hat verschiedene Dimensionen, oder? Also einerseits hat es diese biologische Dimension, dass man natürlich irgendwie nicht selbst, nicht autark quasi ist selbst, sondern man braucht Dinge, man braucht Nahrung, man muss erzogen werden. Sorge ist ja bei dir ein ganz großes Thema, aber es hat auch diese vielleicht Gestaltdimension, oder? Man sieht so und so aus und nach diesen auch äußerlichen Merkmalen zum Beispiel wird man ungleich gemacht. Also es klingt so einfach Körper, aber das bedeutet nicht nur eine Sache, oder?
Ja, das meinte ich am Anfang, dass Körper einfach ein wahnsinnig allumfassender Begriff ist und vielleicht auch einfach aufgrund des Umstandes, dass wir das Körper durch unsere Körperlichkeit allgegenwärtig sind, das macht das philosophisch schwer fassbar. Aber du hast da schon zwei sehr zentrale Dimensionen benannt. Also zum einen eben die erste Dimension irgendwie der grundlegenden Abhängigkeit aufgrund von Verkörperung und zweitens die Frage von gesellschaftlicher Ungleichmachung und symbolischer Differenzzuschreibung. Zum ersten Punkt der grundlegenden Abhängigkeit würde ich sagen, ich würde es nicht als biologisch fassen, sondern vielleicht so als eine anthropologische Ausgangsannahme, dass irgendwie wir als Menschen eben schon verwundbar und auf die Sorge anderer angewiesen auf die Welt kommen. Das ist irgendwie eingeschrieben in die Conditio Humana, die Grundbedingungen des menschlichen Lebens und dass wir qua unserer oder durch unsere Verkörperung eben soziale Wesen sind. Also ich würde Körper immer irgendwie in ihren sozialen Zusammenhängen denken und nicht irgendwie biologisch festgeschrieben. Und zur zweiten Dimension, auch da kommt ja irgendwie das Soziale oder das Symbolische zum Tragen, irgendwie, dass Körper eben nie frei sind von gesellschaftlichen Zuschreibungen, dass diese Zuschreibungen halt in hohem Maße ungleich machen, weil wir eben sehen, wie die Differenzdiskurse seit der Aufklärung Menschen irgendwie unterschiedliche Fähigkeiten zuschreiben und dementsprechend Menschen abwerten, weil sie ihnen eben Vernunft absprechen oder gewisse irgendwie quasi abwertende Eigenschaften zuschreiben. Anhand von verschiedensten Rastern der Macht, also sei es irgendwie Rassismus, sei es ableistische Zuschreibung, antisemitische Zuschreibung und geschlechterpolitische Zuschreibung. Das heißt, anhand von dieser Differenzeinschreibung im Körper können wir sehen, wie Ungleichheit immer vielschichtig ist. Also eben zum einen durch irgendwie soziale Diskriminierung aufgrund von symbolischen Abwertungen, die auf Körper abzielen, aber gleichermaßen auch ist diese Ungleichheit eben auch materialistisch und bedingt irgendwie die konkreten materiellen Lebensbedingungen von Menschen, weil eben beispielsweise Menschen, also Frauen beispielsweise anhand der vergeschlechtlichen Arbeitsteilung mit mehr Sorgearbeit belastet werden und gleichermaßen ganz viele rassifizierte Menschen einfach, also die Arbeit stark prekarisiert wird, wie beispielsweise im Falle von migrantisierter Arbeit.
Ja, darum geht es ja in dem Ökonomieteil dann nochmal stärker. Wie werden denn noch, also, oder durch die Geschichte Körper oder Menschen ungleich gemacht aufgrund ihrer Körper?
Na, das geschieht also eben durch diese symbolischen Differenzzuschreibungen. Also es gibt eben und es gibt zwei, also man spricht von zwei großen Arbeitsteilungen, die geschlechtliche Arbeitsteilung und der internationalen Arbeitsteilung. Und das kommt sehr, sehr stark aus der feministischen politischen Ökonomie, diese Arbeitsteilung in den Blick zu bekommen und irgendwie Ausbeutung jenseits vom klassischen Lohnarbeitsverhältnis in den Blick zu bekommen. Und dann sieht man, dass kapitalistische Ausbeutung eben nicht nur auf der Ausbeutung von sogenannter Produktivarbeit oder Lohnarbeit aufbaut, sondern eben auf der Ausbeutung von Arbeit, die als solche nicht anerkannt wird. Also die unbezahlte Sorgearbeit, die im Haushalt verrichtet wird. Und das führt sich bis in die Gegenwart fort. Und das führt sich aber eben auch in professionalisierte Sorgearbeit fort, wie Pflegearbeit beispielsweise, die ja wirklich sehr, sehr stark prekarisiert wird. Und die Linie der internationalen Arbeitsteilung zieht sich irgendwie quasi seit den Frühzeiten kapitalistischer Akkumulation. Also man sieht es irgendwie quasi in der Ausbeutung von versklavter, enteigneter Arbeit in den Plantagenwirtschaften der Kolonien. Und obwohl sich natürlich sehr, sehr viel geändert hat, aber sehen wir ja immer noch, dass es irgendwie strukturelle Asymmetrien gibt zwischen irgendwie Ländern des globalen Südens und des globalen Nordens. Und das wiederum, also das alles wiederum ist auf jeden Fall in der Aufklärung eingebunden, eben in oder wird legitimiert durch die Differenzdiskurse.
Die Differenzdiskurse der Aufklärung, oder die es da schon gibt, die wir angesprochen hatten, also dass manche nicht in diesen Kreis der Gleichen mit reingezählt werden.
Genau, in der Aufklärung wird irgendwie quasi der Ausschluss der Menschen in den Kolonien und irgendwie Frauen aus der Sphäre der Gleichen und Gleichen durch die biologistische Differenzdiskurse begründet, die eben auch irgendwie von der Aufklärungsphilosophie geteilt wird. Und das kann man natürlich irgendwie quasi historisch irgendwie nicht eins zu eins in die Gegenwart übersetzen, aber wir sehen ja immer noch, wie Menschen in Form der differenziellen Ausbeutung ungleich gemacht werden und wie das eben einhergeht, auch mit symbolischen Differenzzuschreibungen.
Und wie spielt da Schulden, und Austeritätspolitik rein? Weil das ist ja auch ein Fokus von dir in dem Buch.
Ja, das sieht, da kommen dann wieder, kommt diese Perspektive wieder rein, Ökonomie eben als eine Körperökonomie zu betrachten und Schulden nicht alleine, also Schulden und Austeritätspolitiken nicht alleine auf der Ebene von finanzwirtschaftlicher Abstraktion zu begreifen, sondern sich eben die konkreten materiellen Auswirkungen von Schuldenpolitiken in den Blick zu bekommen. Und da verfolge ich Arbeiten, wie sie beispielsweise Veronica Gago und Lucy Caballero vorgelegt haben oder Silvia Federici, die sich sehr stark aus feministischer Perspektive aktuelle Formen von Staatsverschuldung, Privatverschuldung und Austerität angeguckt haben. Und da sehen wir, dass eben nicht alle SchuldnerInnen gleich behandelt werden. Felix Krämer spricht da beispielsweise von einer, das ist ein sehr schöner Begriff, der Schuldendifferenz. Das sehen wir beispielsweise daran, dass jemand wie Donald Trump, der irgendwie quasi auch die Normen eines erfolgreichen ökonomischen Menschen als weißer bürgerlicher Mann entspricht, dass der einfach wahnsinnig hohe Schulden aufnehmen kann und offen auch postulieren kann, dass er sie nicht zurückzahlen wird und damit als Venture-Kapitalist, als Abenteurer-Kapitalist gefeiert wird und damit noch Anerkennung erhält. Während Menschen, die beispielsweise Frauen im globalen Süden, die Mikrokredite erhalten, also wirklich in recht armutsbetroffene Frauen im globalen Süden, die minimale Kredite erhalten, einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt werden, diese Kredite zurückzuzahlen und horrende Ratenzahlungen leisten müssen und auch Formen der massiven sozialen Sanktionen erfahren. Das heißt, die Moralisierung von Schuldnerinnen ist extremst ungleich. Und gleichermaßen sind es die Bedingungen, unter denen Kredite vergeben werden. Das kann man in Bezug auf Privatverschuldung sagen. In Bezug auf Austeritätspolitiken sehen wir, dass natürlich davon sehr, sehr stark die Länder im globalen Süden betroffen waren, wie beispielsweise Argentinien, aber eben auch europäische Länder wie Griechenland. Und das hat zum einen geschlechterpolitische Auswirkungen, weil wenn sozialstaatliche Strukturen weggekürzt werden, wie beispielsweise Kinderbetreuung, dann sind es irgendwie die Frauen, die neben zunehmend prekären Arbeitsverhältnissen auch mehr zusätzliche unbezahlte Sorgearbeit leisten. Zum anderen haben Austeritätspolitiken noch einen anderen irgendwie quasi konkret körperlichen Aspekt. Und zwar, dass beispielsweise in Griechenland einfach den Menschen in sehr, sehr wirklich drastischen Verhältnissen, wo viele Leute ihre Arbeit verloren haben, ihre Zuhause verloren haben, auch aus der Gesundheitsversicherung geflogen sind. Das heißt, es kam irgendwie im Schatten der Austeritätskrise zu einer massiven Gesundheitskrise. Und um genau mir diese konkreten körperlichen Auswirkungen von Schulden anzugucken, ist es eben so wichtig, irgendwie diesen körperökonomischen Ansatz zu verfolgen. Und da beziehe ich mich dann irgendwie eben auch auf beispielsweise von zwei Medizinern erhobene Gesundheitsdaten, um mir das anzuschauen.
Aber ist nicht, also so wie ich das verstehe, es gibt ja die Modern Monetary Theory, die so ein bisschen sagt, man kann das eigentlich nicht ganz vergleichen, also dass sich eine Einzelperson verschuldet und dass sich ein Staat verschuldet. Und gerade jetzt sind wir ja, während Aufzeichnung ist, noch in dieser großen Frage, ob Friedrich Merz diese Billionen Schulden durchkriegt oder nicht. Gerade stellen sich die Grünen da noch quer. Also da wäre ja Aber das setzt du auch nicht gleich, ne? Verschuldung und Austeritätspolitik, oder? Weil gerade jetzt ist ja gerade die Frage, müssen nicht mehr Schulden aufgenommen werden auf staatlicher Ebene, wo die eben auf eine andere Art zurückgezahlt werden können als privat, um überhaupt Investitionen in sowas wie das Gesundheitssystem zum Beispiel leisten zu können?
Nee, meine Antwort, also es war irgendwie, meine Ausführung ging eher dahin, irgendwie quasi verschiedene Phänomene oder sagen wir mal körperpolitische oder körperökonomische Phänomene von verschiedenen Verschuldungsformen in den Blick zu bekommen. Also sei es eben sowohl Formen der Privatverschuldung, wie etwa Mikrokredite, als auch eben Formen der Austeritätspolitiken wie in Argentinien und in Griechenland. Und obwohl man natürlich irgendwie quasi Staatsverschuldung und Privatverschuldung nicht in eins setzen kann, sollte man natürlich aber dennoch beachten, dass Staatsverschuldung und Privatverschuldung ineinander spielen. Das zeigen Veronica Gago und Lucy Caballero in Bezug auf Argentinien auf. Also dadurch, dass eben Arbeitsverhältnisse prekärer werden, schlechter entlohnt werden und staatliche Angebote und Daseinsvorsorge wegfällt, werden viel mehr Menschen genötigt, dass sie sich privat verschulden. Und sie zeigen auch, dass beispielsweise in Argentinien seit einigen Jahren es eine massive Zunahme an Kreditangeboten gibt zu also wirklich horrend schlechten irgendwie Konditionen, die gerade an Leute angeboten werden, die eigentlich keinen regulären Lohn haben. Und die dann natürlich, also das sind dann halt so klassische Schuldenfallen, ne, die natürlich irgendwie quasi darin gezwungen werden, noch prekäre Arbeitsverhältnisse anzunehmen, meistens auch in informellen Feldern ohne jegliche rechtliche Absicherung und gleichermaßen aber dann einfach horrende zunehmende Ratenzahlungen leisten müssen. Und man kann jetzt wirklich die ökonomische Gewalt irgendwie in Argentinien, irgendwie auch gerade mit Milei, natürlich irgendwie nicht in direkten Vergleich zu einem wohlhabenden Land wie Deutschland setzen, aber auch hier haben wir eine enorme ökonomische Ungleichheit und wir sehen natürlich auch, dass Privatverschuldung irgendwie zunimmt irgendwie. Und wenn im Sozialstaatlichen gekürzt wird, dann übt sich das natürlich irgendwie darauf aus, dass sich auch Menschen irgendwie privat verschulden müssen. Wie das nun sich mit dem Sondervermögen gestalten wird, ist eine andere Frage. Da kann man nur hoffen, dass die SPD sich irgendwie an das Sozialdemokratische in ihrer Geschichte erinnert und tatsächlich auch sozialstaatliche Förderungen und Investitionen irgendwie mit aushandelt.
Genau, wir wissen das jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht ganz, wenn die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon klarer. Ich fand das ganz interessant, dass das Schlusswort in deinem Buch ja, obwohl du hoffnungsvoll ja enden willst, dann doch nochmal sehr viel auflistet, was alles falsch läuft, was alles schlimm ist. Und das haben wir ja gerade jetzt auch in diesem Gespräch schon ein bisschen gemacht. Also es ging um die Frage nach den Körperbildern der Ungleichmachung von Körpern, obwohl es in der Aufklärung vielleicht anders klang, was so darunter lag, dann jetzt noch mal stärker darüber, wie werden Körper ungleich gemacht, wie hängt das auch politisch noch oder was hat das noch für politische Dimensionen auf globaler Ebene? Dann ist aber ja ein großer Teil deines Buchs Gleichheit und die suchst du nicht hauptsächlich erstmal nur auf abstrakter Ebene, dass du jetzt sagst, ich stelle jetzt Kant einen anderen Universalismusbegriff von oben entgegen, sondern dein ganzes Konzept ist ja dieser Universalismus von unten, also dass du wirklich auch schaust, wo gibt es denn schon gelebte Gleichheiten? Wie gehst du da vor? Wie bist du darauf gekommen, das umzudrehen, also das von unten zu machen?
Naja, zum einen hat mich gereizt, eben, dass Gleichheit etwas nichts ist, was vom Gesetz versprochen werden kann, sondern etwas, was von unten erkämpft wird, von sozialen Bewegungen, von Protestbewegungen. Aber abgesehen von diesem Kampf oder diesen beständigen Kämpfen um Gleichheit, interessiert mich eben auch, wie sich Menschen solidarisch und sorgend miteinander organisieren und dadurch, also sich darin als Gleiche und Freie begegnen, auf Augenhöhe begegnen bei allen Unterschieden. Und um mir diese Form der gelebten Gleichheit anzuschauen, orientiere ich mich an verschiedenen theoretischen Strömungen, also beispielsweise dem Soziologen Eric Olin Wright, der empirisch nach, wie er es genannt hat, realen Utopien geforscht hat. Denn ich glaube, wir leben in Zeiten von so frappierender Ungleichheit und so starken Bedrohungen durch den Autoritarismus, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch in den Blick zu bekommen, wo wir Formen finden, uns anders zu organisieren, und zwar egalitär zu organisieren. Und da interessieren mich, also habe ich mir verschiedenste Beispiele angeschaut, wie beispielsweise die Gesundheitskollektive in Griechenland während der Austeritätskrise, die ja auch eben wie eben beschrieben, eine massive Gesundheitskrise vorangetrieben haben, die dann einfach eine solidarische Gesundheitsfürsorge angeboten haben, aber auch versucht haben, die Beziehungen zwischen Ärztin und Patientin anders zu wandeln und Formen der Mitgestaltung zu finden, die mehr auf Augenhöhe stattfindet. Ich schaue mir die feministische Streikbewegung in Argentinien an, die gegen geschlechterspezifische und ökonomische Gewalt kämpfen, aber eben auch innerhalb der Bewegung selber eine Form der alternativen Sorgeökonomie hervorbringt, indem sie eben Sorgearbeit sprichwörtlich buchstäblich in die Straßen holt, durch beispielsweise Gemeinschaftsküchen und solidarische Kinderbetreuung oder Kita. Oder Schuldnerinnenkollektive wie die PAH in Spanien im Zuge der Occupy-Bewegung oder eben die Kommunalpolitik der sorgenden Städte. Also es ist eine Form von philosophischen Praxisbegriff von Gleichheit zu entwickeln und Gleichheit eben als eine prekäre Praxis zu denken, die jederzeit allerorts stattfinden kann, aber die natürlich, also als etwas, Gleichheit ist etwas, das wir gemeinsam herstellen, das wir einüben müssen, indem wir unser habitualisiertes Körperwissen umarbeiten, indem wir um Begriff von Binia Damschak auszunehmen, unsere Beziehungsweisen verändern. Und gleichermaßen geht es mir eben darum, also ich glaube nicht, dass so ein Praxisbegriff von Gleichheit in der Philosophie stehen bleiben kann. Also ich finde es immer sehr wichtig, in der eigenen philosophischen Praxis mich sehr, sehr stark auf sozialwissenschaftliche Studien und auch auf Empirie zu beziehen, um zu schauen, ja, wo gibt es denn eben konkrete Formen von dieser prekären Praxis der Gleichheit.
Wieso Gleichheit? Also es ist ja es gibt ja auch viel immer Kritik auch so von links an diesem Gleichheitsbegriff, oder dass Leute sagen, es müsste eigentlich um Gerechtigkeit gehen und nicht um Gleichheit. Manchmal gibt es genau die Kritik, die andersrum eigentlich ist. Universalismus ist ja auch ein Wort auf eine Art, das man nehmen kann. Wieso Gleichheit? Weil da würde man ja oft sagen, Menschen sind eigentlich nicht gleich und jeder braucht nicht. Es gibt doch dieses Bild, glaube ich, oder von diesen drei vier Personen, die über so einen Zaun schauen wollen oder sowas. Und die sind unterschiedlich groß und dann braucht der eine halt zwei Kisten, um über den Zaun sehen zu können, der andere nur eine, so ungefähr. Und das ist dann so, ja, Gleichheit ist Quatsch, sagen dann Leute. Wieso Gleichheit?
Naja, ich denke ja, Gleichheit irgendwie ausgehend von der Vielheit. Und das hat mir natürlich philosophisch gereizt. Also Gleichheit irgendwie ausgehend von Körperlichkeit zu denken, erfordert es ja genau die offenkundige Unterschiedlichkeit von Menschen in den Blick zu bekommen. Auch aufgrund des Umstandes, dass wir eben verkörperte Wesen sind und dieser Körperlichkeit sehr, 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 sehr verschieden und vielfältig sind. Und ich begreife dabei diese verkörperte Verbundenheit, die uns aneinander bindet, als kleinsten egalitären Nenner. Und das ermöglicht mir, Gleichheit eben nicht festzuschreiben in Set von Normen, in eine bestimmte Lebensweise, sondern zu sagen, wenn Menschen irgendwie quasi sich auf diese verkörperte Verbundenheit beziehen und einander irgendwie quasi als Gleiche und Freie in sorgender, solidarischer Weise begegnen, dann können da verschiedenste Formen von Gleichheit entstehen. Das hat mich philosophisch gereizt. Dann ist Gleichheit als politisches Vokabular und auch als philosophisches Vokabular in den letzten Jahren in der Tat ins Hintertreffen geraten. Und der Gerechtigkeitsbegriff ist sehr nach vorne gestellt worden. Und sieht man allerdings auch, dass der Gerechtigkeitsbegriff als politisches Vokabular wirklich einige Schwierigkeiten mit sich bringt, weil beispielsweise die Rhetorik der Leistungsgerechtigkeit ja sehr, sehr stark Ungleichheit legitimieren und befördern kann. Und nicht zuletzt sehen wir die letzten Jahre eine Hochkonjunktur vom Freiheitbegriff, auch das in einer sehr problematischen Art und Weise, das dann so sehr stark in neoliberalen und auch autoritären Diskursen in die Idee von negativer Freiheit hochgehalten wird, also Freiheit als Befreiung von irgendwie sozialen Zwängen. Das ist natürlich ein total phantasmatischer Freiheitsbegriff, denn Freiheit ist immer schon sozial bedingt. Also wir werden erst irgendwie, wir ja, kriegen erst als einzelne Handlungsmacht durch Vergesellschaftung. Und mir war es wichtig, diesen ins Hintertreffen geratenen Begriff der Gleichheit nochmal hervorzukehren, eben gerade weil wir so massive Rhetoriken und Politiken der Ungleichheit erleben. Und natürlich kann man Gleichheit nicht ohne Freiheit denken. Also wir müssen uns als Gleiche und Freie begegnen. Und Gleichheit ist eben nicht im Sinne von Gleichförmigkeit oder Gleichsein zu denken, ganz im Gegenteil. Also mir geht es mit Etienne Balibar und mit Etienne Balibar gesprochen um eine Gleichheit in der Differenz. Ausgehend immer von der Grundannahme, dass sie eben als verkörperte Wesen verkörperte Verbundenheit teilen und die eben der kleinste egalitäre Nenner ist, der uns bei aller Verschiedenheit aneinander bindet.
Weil wir alle diese Verwundbarkeit haben und diese Körperlichkeit, das ist das Gleiche. Was ist denn aber, also wenn du dir jetzt diese kleinen Projekte und Widerstandsbewegungen und Sorgekollektive anschaust, was können wir denn deiner Meinung nach von denen lernen? Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, weil das klingt ja so ein bisschen so wie etwas, was ja auch immer schwierig ist, so, naja, jeder muss so im Privaten gucken und finden sich da Leute und da muss man es dann mal durchleben. Das ist ja auch manchmal bei so politischen Entscheidungen, naja, wir gründen dann einen Bürgerrat oder wir müssen die Leute nur bilden oder sowas, aber wir haben ja ganz große globale Ungleichheitsprobleme, die angegangen werden müssen.
Ja, ich meine, es geht natürlich irgendwie quasi um die egalitären Beziehungen selber, aber es geht halt natürlich irgendwie einen breiteren Ansatz auch zu sagen, wir brauchen egalitäre Grundbedingungen, ganz basal, wie Gesundheitsversorgung, sicheres Wohnen, Schutz vor Gewalt, Gesundheitsfürsorge, aber auch Mobilität und Energie. Und dafür ist es wichtig zu kämpfen, denn wir sehen ja, wie sowas strukturell immer weiter abgebaut wird irgendwie, also etwa im Bereich der Bildung oder der Gesundheitsfürsorge. Und ich glaube, dass es durchaus Ansätze gibt, die eben über, sagen wir mal, kleine Kollektive oder Hausprojekte hinausgehen, wie man sich gesamtgesellschaftlich anders aufstellen kann. Ein Beispiel, was ich recht ausführlich behandle, ist das Praxiskonzept der sorgenden Städte. Das ist ein kommunalpolitisches Projekt oder Konzept, das aus der feministischen Bewegung kommt und da entwickelt wurde und in verschiedenen Städten wie im argentinischen Rosario, aber auch in Barcelona in Spanien angewandt wurde. Also in Spanien gab es von 2015 bis 2023 die Regierung von Ada Colau und ihre Regierung kam selber irgendwie, ihre Partei Barcelona en Comú hat sich aus der Occupy-Bewegung herausgegründet. Und die Idee ist quasi, dass man eben die Sorge, also die egalitäre Sorge in den Fokus irgendwie der Stadtpolitik stellt, dass man Sorge und Sorgearbeit eben nicht als etwas im Privaten sieht, sondern als Teil der Wirtschaft und entsprechend sämtliche Versorgungsstrukturen massiv ausbaut, also Gesundheitsfürsorge, Einrichtungen für ältere Menschen, Kinderbetreuung, aber auch eine Form von ökologischer Sorge, dass man die Stadt irgendwie quasi nach Kriterien der sozial-ökologischen Transformation irgendwie umgestaltet und dabei eben auch ganz, ganz stark irgendwie Gemeinschaftsinitiativen stärkt, also Sorgeinitiativen im nachbarschaftlichen Bereich stärkt. Und dass man, die hatten beispielsweise eine sogenannte Care-Karte, also dass Menschen, das sind ja meist Frauen, die in Familien mit besonderer Sorgeverantwortung aufgebürdet sind, dass die irgendwie bevorzugten Zugang zu staatlichen Sorgeleistungen bekommen. Haben jetzt nur so ein paar Beispiele dieser wirklich sehr breiten Maßnahmenkataloge aufzuführen. Und das ist natürlich ein Ansatz, eben nicht nur quasi in kleinen Kollektiven, sondern in wirklich Metropolenstadt wie Barcelona, sich gesellschaftlich sorgepolitisch anders zu organisieren. Da gab es natürlich irgendwie quasi auch einige Schwierigkeiten und Hindernisse, die aufgetaucht sind. Aber dennoch wäre das jetzt beispielsweise ein Ansatz, wie man Formen der gelebten Gleichheit irgendwie eben als Form der Stadtpolitik verfestigen kann und hochskalieren kann. Und wichtig ist dabei auch, dass das immer noch ein sehr radikal demokratischer Ansatz war, also dass beispielsweise die Regierung von Ada Colau sehr, sehr stark eben ziviles Engagement und Gemeinschaftsinitiativen nachhaltig unterstützt hat und die sich dann halt wiederum auch stärker einbringen konnten. Also das ist eine Form von irgendwie also Gesellschaftsgestaltung, die sich quer durch die verschiedenen Ebenen zieht und wo es so eine Form von radikal demokratischem Kreislauf gibt, weil es immer wieder den Austausch irgendwie quasi mit den Bewohnerinnen und entsprechenden Gemeinschaftsinitiativen gibt.
Und ist da, finde ich, aber auch, weil du das ja in dem Buch so bottom-up-mäßig machst und dich dir auch Kant und andere Denker der Aufklärung so ein bisschen kritisierst, nicht aber trotzdem diese abstrakte und auch top-down-Ebene wichtig, also die rechtliche Ebene, die Ebene von Gesetzen, von Gerechtigkeit, auch der Menschenrechte zum Beispiel?
Ja, absolut. Ich finde gerade das Beispiel der sorgenden Städte zeigt ja, dass es eben, also ich würde das immer noch quasi als Bottom-up bezeichnen, weil der Impuls quasi aus der Occupy-Bewegung rausging. Das war irgendwie aus der Bewegungsorganisation der Occupy-Bewegung geschuldet, dass sowohl das Konzept der solidarischen Städte irgendwie aufgenommen wurde, als auch, dass sich die Partei Barcelona en Comú gegründet hat und sie eben auch sehr bewegungsnah geblieben ist und eben diese Kreislauf der Rücksprache gab. Insofern würde ich das immer noch als Bottom-up oder ein Stück weit radikal demokratisch begreifen. Und solche Beispiele finde ich total wichtig. Wo finden wir Formen, wenn man so will, Stadtpolitik von unten, wo es ganz massive gesellschaftliche Mitgestaltung durch ziviles Engagement gibt und wo Demokratie eben nicht nur eine Top-Down-Bewegung ist, sondern eine Form von nachhaltiger Lebensform. Genau, und was die Menschenrechte angeht, ja, das war natürlich ein ganz wichtiger Anlass, um das Buch zu schreiben, also in politischer Hinsicht, weil wir eben gerade an einem Zeitpunkt sind, wo die Menschenrechte ja massiv von rechts angegriffen werden und es mir sehr, sehr wichtig war, eben Ideen von Menschenrechten und Universalismus zu stärken und in eine andere Erzählung einzubinden, die eben Universalismus nochmal umdenkt, aber auch umso mehr an den Menschenrechten festhält und das, was wir massiv verteidigen müssen, jetzt und in den nächsten Jahren.
Kannst du dir nach dem Schreiben des Buchs da eigentlich einen Optimismus behalten, was so das Weltgeschehen angeht, da auch vielleicht selber eine Kraft irgendwie draus schöpfen?
Naja, es ging mir an vielen Stellen nicht leicht von der Hand. Also gerade wenn man sich die drastischen Entwicklungen der letzten Jahre ansieht. Aber gleichermaßen halte ich es für umso wichtiger. Denn Pessimismus war immer schon eine schlechte Strategie. Und ich glaube, jetzt zur Resignation oder zum Rückzug ins Privaten zu neigen, ist fatal. Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen können das nicht alle Menschen erlauben, gerade diejenigen Menschen, die irgendwie massiv von rechts angegriffen werden, um jetzt irgendwie quasi im hiesigen Kontext zu bleiben, also Menschen mit Migrationsgeschichte, queere Menschen, Menschen mit Behinderung, jüdische Menschen, nicht zuletzt Frauen, deren Rechte auch gerade massiv eingeschränkt werden, können sich eben nicht irgendwie quasi resigniert zurückziehen, weil es irgendwie keinen sicheren Rückzugsort geben wird in der Zukunft. Wie sich das alles andeutet. Zum anderen muss man ja sagen, dass genau diese Vereinzelung, Verzweiflung, diese Ohnmachtsgefühle, diese Resignationsgefühle, dieses Vergeblichkeitsempfinden, ist ja genau das, wovon Faschismus profitiert. Und angesichts all dessen muss man sagen, ja, politisch gesehen ist Pessimismus keine gute Strategie. Und ja, natürlich kann man nicht aus offenem Herzen irgendwie quasi vollends optimistisch sein. Ich glaube, wir brauchen eine Art von strategischem Optimismus, wie das Eric Wright genannt hat. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, oder? Weil der Benjamin schrieb auch in seinen, also der Geschichte als Katastrophe denkt und Anfang der 30er, während der Verfolgung durch die Nationalsozialisten seinen Thesen zum Begriff der Geschichte geschrieben hat, schrieb dennoch, dass wir an der List und an der Hoffnung festhalten müssen. Und das ist, glaube ich, umso wichtiger. Und auch zu sehen, es gibt andere Formen, sich zu organisieren, also dieses Wissen weiterzugeben. Da hat die Philosophie, finde ich, einen sehr bescheidenen Arbeitsauftrag. Sie kann jetzt irgendwie quasi nicht den perfekten, idealen Gesellschaftsentwurf bieten, aber sie kann das Wissen, wie man sich solidarisch, sorgensolidarisch, egalitär organisieren kann, was schon an ganz vielen Orten der Welt gelebt wird, ein Stück weit einsammeln und sichtbarer machen. Nee, ich glaube, es braucht auch, also ich meine, die Rechte nährt sich ja irgendwie affektpolitisch von Ressentiments, von geschichtlich gewachsenen Ressentiments, die nähert sich aber eben auch in Zeiten dieser Mehrfachkrisen von so apokalyptischen Angstszenarien und Erzählungen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir Gegenerzählungen haben, also die unsere Vorstellungskraft erweitern und die eben auch andere Ausblicken darauf bieten kann, wie wir uns gesellschaftlich organisieren können.
Ja, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, das uns vielleicht alle ganz gut aus dieser Folge rausschicken kann. Mich würde noch interessieren, wir haben ja auch so einen Lesekreis und so. Hast du noch einen Text vielleicht zu empfehlen, der dich besonders beeindruckt hat oder zur vielleicht auch Konzeption dieses Buchs beigetragen hat? Du hast jetzt auch schon ein paar Autoren und Autorinnen erwähnt. Gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst, was man mal gelesen haben sollte?
Ich würde drei Autoren nennen, die ich auch als Eingangszitate in dem Buch verwende, aus guten Gründen. Das eine ist Jacques Rancière, der einen sehr schönen Aufsatz entwickelt hat zur Methode der Gleichheit. Das ist, glaube ich, gerade für die Menschen, die Philosophie betreiben, eine sehr gute Methodeneinsicht, wie man eben Formen, solche Momente des egalitären, der egalitären Praktiken in den Blick bekommen kann. Ein sehr schöner Text von ihm. Dann von Bini Adamczak, beziehungsweise Revolution, weil Bini diesen, also erst einmal einen wirklich spannenden geschichtlichen Abriss, eine feministische Perspektive, eine feministisch-materialistische Perspektive auf die Revolutionsgeschichte des 20. Jahrhunderts wirft und uns diesen wirklich sehr, sehr wichtigen Begriff der Beziehungsweise mitgibt, dass es eben wichtig ist, nicht nur die mit Marx gesprochen Produktionsverhältnisse zu ändern, sondern eben, wie wir miteinander in Beziehung stehen und rauskommen müssen aus der Beziehungsweise des Wettstreits, der Konkurrenzverhältnisse hin zu eben zum sorgensolidarischen Beziehungsweisen. Wunderbares Buch. Und dann von einer anderen Mitstreiterin, ich hatte sie schon erwähnt, Veronica Gago, für eine feministische Internationale. Vero schreibt ausgehend aus der feministischen Streikbewegung in Argentinien. wie da eben geschlechterspezifische ökonomische Gewalt angefochten wird, aber auch wie innerhalb dieser Bewegung Form der, wie ich es nennen würde, affektiven Gegenhabitualisierung entstehen. Also wie eben sich die Beziehungen oder die Beziehungsweisen, um den Begriff nochmal zu nennen, transformieren und damit die Vorstellungskraft erweitern. Das ist ein wirklich sehr gehaltvolles Buch. Und ich glaube, man kann sowieso sehr viel lernen zur Verschränkung von Austeritätspolitiken und Autoritarismus aus lateinamerikanischen Ländern, weil sich da sehr vieles schon seit langem abspielt, was sich jetzt in europäischen Kontexten andeutet.
Okay, also Rancière, Methode der Gleichheit, Adamczyk bzw. Revolution und von Gago für eine feministische Internationale habe ich jetzt hier nochmal
Genau.
wiederholt zum Mitschreiben. Und genau, die Zitate gibt es vorne in deinem Buch und das ist natürlich auch sehr zu empfehlen, sich da nochmal durchzuarbeiten. Das ist ja wirklich lang und bringt unglaublich viele total interessante Stränge zusammen. Also das war für mich auch ganz gewinnbringend, mich damit zu beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass du mir hier Rede und Antwort dazu gestanden hast.
Ja, vielen Dank. Danke für das spannende Gespräch.
Und ja, vielen Dank nochmal auch. Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.